Ich begrüße Sie zu einer Sendung aus dem Geistlichen Rüstzentrum in Krelingen. Hören Sie heute aus unserem Archiv eine weitere Folge aus der Vortragsreihe, die Pfarrer Heinrich Kemner 1970 in Augsburg hielt.
Ich lese Gottes Wort, ein Vers aus Johannes 21. Spricht Jesus zum dritten Mal: Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus: Weide meine Schafe. Ihr lieben Brüder und Schwestern, irgendwo, irgendwann beginnt in unserer Geschichte Gottes Ewigkeitsgeschichte. Die Geschichte, die der Herr einmal umschrieben hat: Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Die Eintragung in die Annalen der Ewigkeit. Irdische Geschichte ohne Ewigkeitsgeschichte ist fruchtlos und eigentlich bedeutungslos. Auch im Leben des Petrus, wo ich jetzt gern einige Blitzlichtaufnahmen machen möchte, Sie können das viel besser und ausführlicher in dem Buch lesen, ich nehme nur noch einige Gedanken jetzt raus. Da fängt die Ewigkeitsgeschichte ja schon eher an, als er vielleicht gedacht hat. Wenn ihr Johannes 1, 35 die Verse lest, wie dort am Jordan Johannes der Täufer steht: Siehe, das ist Gottes Lamm. Da verlassen ihn zwei Jünger und unter ihnen und folgen Jesus nach, und unter ihnen ist auch Andreas. Sie kehren um die dritte Stunde nachmittags 3 Uhr, wie ihr jetzt hier, dort in die Herberge zur Heimat ein bei Jesus. Und dann steht da nichts drin in den Versen, was da geredet ist, aber die Wirkung, die kann man ablesen. Denn der Andreas, den hat diese Begegnung so gepackt, dass er sie nicht für sich behalten kann. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und da trifft er seinen Bruder Simon und sagt zu ihm: Komm, wir haben den Messias gefunden. Und da haben wir ihn einfach mitgeschleppt. Und als Jesus den Simon sieht, im Alten Testament hat immer so ein Name Bedeutung. Simon heißt Taube. Eine Taube, die immer so rumflattert. Da sagt er: Ja, aus dir will ich einen Felsen machen, einen Petrus. Jesus sieht einen Menschen nicht so, wie er im Augenblick, wenn er zu ihm kommt, ist, sondern er sieht immer das Ziel. Er sieht sein Leben nämlich so, ja, wie der Tischler, wenn er durch den Wald geht, er denkt: Aus dem Baum könnte man das und das machen. Und so sieht er auch dein Leben vom Ziele her, was er aus dir machen kann. Und nun beginnt die Arbeit im Leben des Petrus. Ja, der Prozess, der Weg zu diesem Ziel, zum Petrus. Und die erste Geschichte, die wir von ihm lesen in der Bibel, die ist die Geschichte, die ihr alle kennt, von dem Fischzug. Die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ich glaube, das ist im Fischerleben des Petrus noch nie passiert. Und nach solcher Nacht, wo nun nicht ein einziger Fisch gefangen ist, wo man noch Leute angeheuert hat und nun das bezahlen muss, dann ist man nicht in rosiger Stimmung, dann ist man bissig. Und wer kennt solche Augenblicke nicht, wo man erfolglos scheinbar arbeitet? Und doch wurde diese vergeblichste Nacht im Leben des Petrus die gesegnetste für die Ewigkeit. Denn hier beginnt schon das Merkwürdige. Gottes vergeblich ist noch lange nicht unser vergeblich. Wie könnte sonst das Wort stimmen, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige, dass Gott immer nur mit Bruchsteinen sein Werk baut. Es geht uns oft hart ein, ich habe heute Morgen davon gesprochen. Ja, und nun, genau in dem Augenblick steht Jesus am Ufer. Nun stellt euch mal vor, Petrus hätte in dieser Nacht, wo Jesus am Ufer wartete und dort stand, er hätte in dieser Nacht den Fischzug seines Lebens gemacht. Hemingway, der alte Mann und das Meer. Und er wäre nun mit vollbeladenem Schiff in den Hafen gefahren. Da hätte er doch sicherlich, das lag doch nah, das sein Traumhaus gesehen. Er hätte gesagt, das muss man gleich in Geld umsetzen. Und da hätten ihm so viele Gedanken gepackt, nicht? Er wäre geschäftlich so unabkömmlich gewesen, dass er unmöglich hätte hören können. Luther hat mal gesagt, sehr richtig, wenn Gott einen Menschen verderben will, dann macht es wie der Bauer. Die Schweine im Stall, Luther war sehr derb, die das beste Futter kriegen, das sind die Schlachtschweine. Seht, der Erfolg ist gefährlich. Wie viele Menschen kenne ich, die den Kontakt dadurch verloren haben zu Christus, dass sie reich wurden, dass ihre Geschäfte wuchsen. Ich will neue Scheunen bauen und ihre Seele darüber verloren. Pass auf, dass uns das nicht so geht, dir nicht so geht. Also, die Gefahr sehen. Und ich sage Hemingway, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dieser Mann, der ja Selbstmord geübt hat, als man sein Testament öffnete und dachte, was hat er nun geschrieben, stand in seinem Testament nur ein Wort und dann sein Name. Und dieses eine Wort, das Hemingway geschrieben hatte, hieß vergeblich. Betrogen. Das Leben hatte ihn das, was er gesucht, nicht gefunden. Seht, in dem Augenblick stand Jesus am Ufer. Und Jesus kann immer nur in ein leeres Schiff steigen. Auch in deinem Leben, wo deine Arbeit vielleicht vergeblich ist, wo eine nothafte Lage ist, bei meiner Mutter, als sie Krebs hat, da, wo Schwierigkeiten sind, fängt Gott Geschichte an. Da brechen wir auf. Immer in unserem Ende liegt Gottes Anfang verborgen. Als die anderen zu Hiob sagten, mach Schluss, genau in dem Augenblick, wo er am einsamsten war, brach er durch zu den Osterglocken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Fand er das Tor. Und deshalb wird, wenn Gott in die Tiefe führt, führt er im Grunde immer die Höhe. Die Frage ist immer nur, ob wir das Tor finden zu den Nichtvergeblichen. Und nun steht Jesus am Ufer und sagt, gib mir dein leeres Schiff. Dann hätte Petrus sagen können, ja, das Schiff kannst du haben, aber du kannst nicht verlangen, dass, wo ich stockmüde bin, die ganze Nacht geschlafen, nicht? Wer hört dann auch? Aber nun kommt das Merkwürdige, nicht? Das Ungeheuerliche, in der Nähe Jesu musste man hören. Nicht? Es gibt Gottesdienste, wenn ein Mensch getroffen ist, es gibt eine Strahlung, die öffnet die Herzenstoren, auch dämonische Wände. Das ist das Merkwürdige bei Jesus, dass bei ihm immer Türen aufgehen und man Entdeckungen machte. dass bei ihm das Wort so vollmächtig war, dass er nur im Griechischen zwei Worte sagen brauchte, folge mir. Und man verließ alles und folgte ihm nach. Weil dieses Wort vom Heiligen Geist vollmächtig war und ankam. Man wusste, wie es heute auch noch ist, in jeder Verkündigung, die vollmächtig ist, dass man nicht eine Sekunde die Entscheidung aufschieben kann. Wenn Jesus ruft, dann musst du sofort aufbrechen, denn die Sekunde ist dann Entscheidungssekunde. Das Aufschieben ist unter Umständen Entscheidung für die Hölle. Und seht, so sagte Petrus, hast das Schiff. Und er selber, ja, er hörte. Er ging auch mit ihm. Und nun passierte das Tolle, dass er unter dem Reden Jesu den Schlaf vergaß und auch den Ärger über die vergebliche Nacht. Nämlich, dass plötzlich Petrus entdeckte, das Geheimnis aller erwecklichen Verkündigung, überhaupt aller Vollmächtigen, dass Jesus immer in Schwarze traf, ihn persönlich anredete. Und mit einem Mal, als er Amen sagte und Jesus sich umdrehte und sagte, da sehen wir die Wirkung der Predigt. Petrus, fahr jetzt auf die Höhe, du wirst einen Zug tun, nicht? Die Antwort, die er gibt, da sehen wir, was die Predigt gewirkt hat in ihm. Er sagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort. Was hat er gemerkt? Er hat gemerkt, dieses Wort Jesu ist schöpferisches Wort. Er hat gemerkt, dieses Wort Jesu erweckt, macht lebendig, nimmt den Schlaf. Dieses Wort Jesu wandelt, hat es in sich. Dieses Wort Jesu ist anderes Wort als unser Wort. Dieses Wort Jesu wird Anstoß zur ewigen Bewegung, durchbricht die natürliche Sehnsuchtshoffnung, meine Vorstellungen im Erfolgsdenken und wird Nachfolge auf dein Wort. Und so fährt er los. Und nun wisst ihr alle, wie das Schiff voll war. Wie am helllichten Tag gegen alle Gesetze der große Fang kam. Und als das Schiff voll war und die anderen noch ziehen müssen und er entdecken muss, dass die Fische im See Genezareth dem Willen Jesu gehorsam sind. Als dieses Phänomen vor ihm aufsteigt, wer ist der? Da steht da, er lässt das Schiff stehen, er kommt zu Jesu, es ist ihm ein Schrecken angekommen. Und er fragt sich, wer ist der, der das in der Hand hat? Und er sagt, Herr, gehe von mir hin, Maus, ich bin ein sündiger Mensch. Er merkt den Abstand. Nicht? Er merkt, dieses Wort Jesu ist ja beglaubigtes Wort. Nicht? Das Wort ist ja das Wort Gottes in Reinkultur. Und siehst du, und so sagt Jesus, dich will ich zum Menschenfischer machen. Und nun verließen sie alles und folgten ihm nach. Sie führten die Schiffe zu Land, so steht da. Erfahrung gemacht. Nun kann man auch eine Erfahrung mit Jesus machen. Und die Frage ist, man kann Wunder erleben. Ich kenne Menschen, die haben Wunder erlebt. Aber die Wunder führen noch nicht unbedingt zum Glauben. Wunder können den Glauben anregen. Aber man soll nicht meinen, dass sie Glauben bewirken können. Wenn hier statt meiner heute Morgen ein Toter gestanden hätte, der in letzter Woche beerdigt wäre, wäre die Kirche jetzt Stunde vorher voll gewesen. Aber glaubt bloß nicht, dass Augsburg dann zum Glauben käme dadurch. Man würde sehr schnell, nicht wahr, Methoden haben zu erklären, dass das alles ja gar nicht gestimmt hat und wer weiß was. Seht, der Mensch hat immer eine Ausflucht. Wetzel sagt, es gibt nichts Verloreneres als den Intellekt. Man kann mit dem Intellekt alles erklären, alles beweisen, alles entschuldigen. Kommt nur darauf an, nicht wahr, wie man ihn gebraucht. Und das stimmt. Und siehst du, Nun war aber eine Schwierigkeit da, als Petrus weg wollte. Er war nämlich verheiratet. Er hatte Frau und Kinder. Und da ist die Sache schon schwieriger. Das ist wirklich schwieriger. Als ich im letzten Jahr, vor Jahren, über 30 Jahren, mich verlobte, es war damals in der Nazi-Zeit, da traf ich Johannes Busch auf der Straße in Witten. Er hatte die Verlobungskarte gekriegt von mir. Er guckte mich an und er sagte, soll ich dir gratulieren oder lieber nicht? Ich sage, Johannes, wie meinst du das? Ja, siehst du, die Wahrscheinlichkeit ist groß bei Aaron, bei dem Antichristlichen, was jetzt langsam auf uns zukommt. Du musst damit rechnen, dass du am Strick hochgezogen wirst. Ich auch. Und weißt du musst damit rechnen, wenn du Frau und Kinder hast, ist das nicht leichter, das Sterben, sondern schwerer. So meinte er es. Und er hat es sicherlich gut gemeint. Und dann muss man ja auch beachten. Und nun Petrus verheiratet. Und nun ist das immer so eine Sache, wenn man verheiratet ist, hat man ja auch Schwiegermütter. Und die Schwiegermütter, das ist ja oft ein besonderes Kapitel, nicht? Wenn du eine Schwiegermutter hast, nicht? Ich habe auch eine Schwiegermutter gehabt, die war sehr gut. Sie hatte davon einen Wesermarschhof, regierte da allein, Herrscher aller Preußen. Und wenn sie dann zu mir kam ins Pfarrhaus nach Aalen, oh, dann war ich fröhlich. Aber nach 2-3 Tagen, und dauerte das nicht lange, da hatte sie, war sie am Drücker. Und dann kam ich oft in nothafte Lage. Wenn Leute kamen und wollten mich besuchen, ach, Harald, ist jetzt nicht zu sprechen, fertig, tausendmal nicht. Meine Güte. Tja, nicht? In ihrer barschen Art. Und nun will ich ehrlich sein, da habe ich manchmal gedacht, Junge, nicht? Ist schön, wenn du kommst, ist aber auch schön, wenn du wieder gehst. Ihr versteht mich, nicht um meinetwillen. Nicht? Also, nicht? Da habe ich sie sehr lieb gehabt, sie war gläubig, alles das, nur ich dachte an die Gemeinde. Und ich merkte, die Leute gingen lieber zu mir, wenn sie nicht da war. Und zwar meinte sie es gut, sie hatte immer Angst, dass ich meine Ruhe haben soll. War alles gut gemeint und doch, ja. Nicht? Ich bin gestern Abend auch erst um 1 Uhr ins Bett gekommen, weil noch Menschen kamen. Musste sogar aus dem Bett raus. Also das ist dann gut und schön. Aber seht, nun, ja, war die Schwiegermutter krank. Wenn Gott eine Geschichte anfängt, dann ist er unserer Geschichte immer schon voraus. Wenn du dich heute bekehrst, kommst du morgen in dein Geschäft. Das ist das Tolle überall durch offene Türen. Gott sorgt vor. Das ist das Tolle, was du erfährst. Du bist der Zeit voraus, von dem Augenblick, wo du im Glauben bist, lebst du in der überholten Zeit. Darüber könnte ich eine ganze Stunde reden, über dieses Geheimnis. Und so war die Krankheit der Schwiegermutter einkalkuliert. Fieber, oje, was nun? Nicht da, ja. Vielleicht hat sie erst gemeckert, gesagt, Nachfolge, jetzt weg. Aber nun Fieber, ja, Jesus muss kommen. Und da kam er und legte die Hand auf sie und sie wurde ja, jetzt konntest du gar nichts mehr sagen. Nicht, jetzt musste er ziehen. Die Vorsorge Gottes. Nicht, und so konnte Petrus gehen. Und so war Jesus die Mitte geworden. Das war die zweite Geschichte. Und nun die dritte. Petrus hatte die Wunder Gottes, ja, das Wunder erlebt, den Fischzug. Nun kam wieder, nun musste der Glaube, der nun im ersten Anstoß lag, im Erwecklichen, der sollte sich bewähren. Und nun, ja, Glaube kann sich nur bewähren, nicht wahr, nicht im Treibhaus. Kann die Blume blühen, das ist keine Kunst, sie muss draußen blühen. Und ein Christentum, das nur Erbauung ist, ja, das ist keine Bewegung. da kommt es darauf an, dass du bewegt wirst. Ich habe neulich mal gelacht im Herbst. Bei uns in Aalen, da sitzt auf dem Schloss, ist ein großes Storchennest. Und ich kam da vorbei, die jungen Störche waren eigentlich Flügel. Und da merkte ich, da habe ich geguckt, da oben war Geklapper und Geschnatter, das war schlimm. Und da merkte ich, da oben ist Familienkrach. Mein lieber Mann, ich denke, was da wohl los ist. Ja, zwischen den beiden Alten, die waren sich nicht einig. Und ohne, dass ich die Storchensprache kenne, kriegte ich auch heraus, worum es ging. Der Alte war der Meinung, diese Kadetten, die sollen endlich selber was tun. Ich will nicht ewig Frösche holen. Die sind zu weit, die können was tun. Und die Mutter, wie das oft geht, die sagte, nun lasse man noch. So ungefähr. Aber der Alte, der knurrte, seine Frau konnte ihn nicht überzeugen und da habe ich schrecklich gelacht. Mit einem Mal wurde er wütend, dann nahm er die jungen Störche und schmiss sie einen nach dem anderen raus. Und die flatterten und flatterten und mit einmal kamen sie zurück. Oh, da war die Mutter auch beruhigt. Und mit einem Mal kam wieder die Einigung und beide waren sich einig. Sie hatten den ersten Flug gemacht. Ist ja klar, nicht die Bewegung. Dass ein Christentum im Alltag natürliche Bewegung wird, ist so wichtig. Nicht jeder Christ ein Evangelist, wo immer du bist. Nicht nur in der Kirche. Das wird bald vorbei sein. Wir wollen die Untergrundkirche. Das sind alles Missionare, hat mir Kurik gesagt. Jedes Kind ist schon Evangelist in Russland, in Rumänien, da in der Untergrundkirche. Jeder ist Evangeliumsträger. Da werden wir auch hinkommen. Das ist die Endkirche, wie Betzel sie schon gewusst hat. Und siehst du, nun kommt der Sturm. Windstärke 12, die Masten brechen und Jesus schläft. Ja, und nun kommt die Anfechtung und die Anfechtung wird Versuchung. Sollte man ihn nicht wecken? Und schließlich, ja, nicht wahr? Wenn sie nun Glauben gehabt hätten, hätten sie doch wissen müssen. Wenn sie wussten, er ist Gottes Sohn, dann müssten sie wissen müssen, alle Schiffe können untergehen. Nur das Schiff, in dem Jesus schläft, kann unmöglich untergehen. Nicht, das wäre Glaube gewesen. Aber nun kommt die kritische Lage. Man weckt ihn, Jesus wacht auf, er steht auf, hebt nur die Hand, bedroht und der Sturm in der Sekunde vorbei. Und nun, oh ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Hat er die Prüfung bestanden, Petrus? Nein, durchgefallen. Die nächste Geschichte, ich kann mir denken, dass Petrus gedacht hat, Junge, beim nächsten Mal, sowas soll mir nicht wieder passieren. Nicht? Siehst du, nun kommt der Versuch bei Petrus, dass man die Heiligung will aus dem eigenen, dass man Puls fühlt, nicht? Und sagt, mein Glaube muss größer werden, mein Glaube muss stärker werden. Also jetzt will ich mal ran, nicht? Jetzt will ich aber wirklich mal Missionar werden, siehst du? Und wieder bist du auf dem Holzweg, denn du kannst deinen Glauben nicht vergrößern. Und auf deine frommen Gefühle und so weiter kommt es überhaupt nicht an. Sondern du brauchst nicht einen großen Glauben, du brauchst einen großen Herrn. Der Glaube ist die Funktion eines großen Herrn, weiter nichts. Und nun wieder, Matthäus 13, 5000 hat Jesus gespeist. Die Massen, die brüllen, wir wollen ihn zum König machen. Und die Jünger, die sind auch dabei, denn sie sagen, das ist ja toll, nicht? Die Mutter der Zebedaiden, die ist schon unterwegs, dass sie bloß die Chance erwischen, dass der eine zur Rechten sitzt im kommenden Königreich und der andere zur Linken. Mütter sind gleich auf Draht. Und siehst du, nicht? Und nun kommt der Rausch. Und ein Erweckungsrausch ist noch keine Erweckung. Ein Rausch, wenn hier diese Tage nur Gefühle hochgepeitscht wären, nicht Herzen zum Glauben gekommen wären, das wäre traurig gewesen. Nicht wahr? Das macht es nicht. Sondern nur, wo Menschen im Innersten umgebrochen werden, dort ist Neuland Gottes. Und siehst du, der Rausch bedeutet nichts. und schlecht ins Gegenteil. Aber nun, ja, die nächste. Nun, was tut Jesus? Steht da, er befiehlt seinen Jüngern. Ja, er steht da, er trieb die Jünger zu einer Seefahrt. Siehst du, warum? Er treibt sie scheinbar zu einer nutzlosen Seefahrt wieder. Er weiß ganz genau, warum. Aber die Jünger wissen es nicht. Und die fragen sich wahrscheinlich, was soll denn das? Er selber geht auf einen Berg zum Gebet und guckt zum Vater auf. Und nun wieder ein Sturm, ein fürchterlicher Sturm. Warum hat Jesus das gewollt? Den Rausch verlierst du am besten. Du wirst stocknüchtern, wenn mit einem Mal die Todeszone kommt. Dann fällt alles mal dran in deinem Leben weg. Wenn du jetzt wüsstest, morgen Abend muss ich sterben, wirst du wesentlich alles anders sehen. Das kann ich dir versichern. Und der Tag kommt ja einmal für dich. Siehst du, die Todeswehre macht nüchtern, sachlich und lässt echt fragen. Und nun drei Nachtwachen im Sturm, die Segel den Fetzen. Warum? Und in der vierten Nachtwache, genau wo der Morgenröte anbricht, das geht im Morgenlande sehr schnell. In diesem Augenblick, da geht das Geschrei los, ein fliegender Holländer, ein Gespenst. Da kommt über die See, über die wogende See, eine Gestalt. Sie alle sehen's. Ein Gespenst, ja, wer hätte anders gedacht? Aber Petrus, der sagt sich, der kombiniert richtig. Er weiß, er ruft, es ist der Herr. Und der Herr ist noch im Halbdunkel, da brüllt er ihn an. Herr, heißt nicht zu dir kommen. Was will er? Jetzt will er die Prüfung bestehen. Jetzt muss es aber klappen. Und Jesus ruft ihn zu, komme her. Und nun wieder etwas, was den Petrus ehrt. Im Griechischen steht ein Wort, nicht wenn ich morgens ins Wasser gehe, nicht wahr, dann stehe ich davor und dann juckt mich, dann werfe ich mich hinein. Aber Petrus, der springt hinein. Also, das heißt, er traut dem Wasser zu, dass es wie eine Gummimatte ihn auffängt. Und er hat sich nicht geirrt. So wie du glaubst, sagt Luther, hast du. Nämlich, nun kommt das Unerhörte. Wie ein Ball, nicht wahr? Er kann gehen. Aber nun kommt auch die Gefahr. Ich hatte bayerische Mädchen bei uns und da fragte ich eines Morgens, Luise, wenn heute Nacht der Engel Gabriel dir erschienen wäre, wie würdest du dich heute Morgen fühlen? Sie sagte, ich würde denken, dass ich besser wäre als die anderen. War genau, nicht? So fühlte sie. Wir buchen sofort falsch. Wir meinen das Eigene. Wie viele Dinge habe ich schon erlebt? Wie viele Kranken die Hände aufgelegt? Sie sind gesund geworden. Ich habe nur eine schreckliche Angst, dass ich noch zum Gesundheitsapostel würde. Ihr versteht mich. Nicht? Dann wäre alles kaputt. Denn das ist ja gar nicht der Sinn. Nicht der Leib, die Seele ist zunächst der Sinn. Und seht, das ist die andere Seite. Und nun, ja, Petrus geht, aber da kommt die Woge. Er verliert den Blick, er kommt ins Eigene. Das Ich steigt auch hoch, aufpassen. Und im selben Augenblick, wo er im Eigenen ist, wo er falsch bucht, wo er nicht von Jesus her lebt, sinkt er. Und nun ist es ja so, wenn einer sinkt und es auf Jesus wartet, noch nicht fertig ist, kommt immer die Hand Jesu, die ihn wieder hochreißt. Ist meine Erfahrung jedenfalls gewesen.
Soweit der Ausschnitt aus der Vortragsreihe von Pfarrer Heinrich Kemner in Augsburg 1970. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ihr Michael Bär, Geistliches Rüstzentrum Krelingen.